Wir wollen unseren Ort verbessern, wir wollen Kultur da haben, wir wollen, dass das läuft. Und hier in Nordhessen gibt es 5 Landkreise, 3 haben gerade eine Haushaltssperre. Wer thematisiert das? Wo wird das thematisiert? Ne? Frag mal einen Ortsvorsteher, wie es denn so mit der finanziellen Lage des Dorfes oder der Gemeinde aussieht. Alle kein Geld, Kassen leer, sparen, Schwimmbad zu machen, von oben kommt nichts. Ne? Und ich glaube, man kann kann Druck aufbauen auf Politik, auch auf eine andere Art und Weise, als macht die Grenzen zu. Und wir haben, je nach Untersuchung, 5-10%, die hart rechtsextrem sind. Ne? Und diese 5-10%, würde ich sagen, da lohnt sich das Gespräch nicht. Alles andere lohnt sich natürlich das Gespräch. Was ist für uns noch erträglich? Wo sind wir noch gesprächsbereit? Und wo hört's auf? Ne? Also was ich mit einem Kader der Freien Sachsen, brauche ich ja nicht mehr über Demokratie reden. Mit einer Wählerin der AfD kann ich reden. Warum hast du die gewählt? Und wie sieht Veränderung aus? Und willst du nicht bei uns mitmachen und für Veränderungen vor Ort was tun? Ne?
Es ist der 27. Februar, als ich diese Folge aufnehme. 4 Tage nach der Bundestagswahl, die AfD hat gerade 20% der Stimmen gewonnen. Es gibt gerade unglaublich viele Analysen dazu, warum Rechtsextreme und ihr Gedankengut so viel Aufwind erfahren. Was mir dabei aber oft fehlt, ist die praktische Relevanz im Alltag. Was kann ich zum Beispiel ganz konkret tun, wenn bei mir im Betrieb Leute auftauchen und ihre diskriminierenden Parolen abladen? Was kann ich in meiner Berufsschulklasse machen, wenn in unserer WhatsApp-Gruppe Hitler-Memes geteilt werden? Oder wo ziehe ich die Grenze, ab der ich nicht mehr bereit bin zu diskutieren? Für diese und weitere Fragen habe ich mir Christopher Vogel vom mobilen Beratungsteam Hessen eingeladen. Christophers Job ist es nämlich, Leute genau zu diesen Themen zu beraten. Dabei hat er einen speziellen Fokus auf ländliche Räume, das heißt, er ist vor allem in kleinen Dörfern unterwegs, er arbeitet mit kleinen Vereinen zusammen und hatte schon den ein oder anderen Einblick in landwirtschaftliche Berufsverbände. Ich habe Christopher schon vor einigen Wochen bei einer Veranstaltung getroffen und fand seinen Beitrag dort unglaublich hilfreich. Ich hoffe, dass seine vielen Tipps, die er hier im Interview teilt, auch dir als Zuhörer dabei helfen, im Alltag weniger verunsichert zu sein und vor allem, um ins Handeln zu kommen. Eins noch, bevor es losgeht. Dieser Podcast ist ein Projekt der unabhängigen Bauernstimme. Hier in dem Podcast und in unserer Zeitung behandeln wir die vielen Themen, die in der landwirtschaftlichen Fachpresse oft zu kurz kommen. Wir arbeiten zu Themen wie Gentechnik, den Streit um Nachbaugebühren. Wir arbeiten viel zu fairen landwirtschaftlichen Einkommen und zum Rechtsruck auf dem Land. Wenn du diese Arbeit unterstützen willst, dann bitte schließ ein Abo bei der Bauernstimme ab, damit wir auch in Zukunft dazu weiterarbeiten können. So, und jetzt geht's los. Moin Christopher.
Hi.
Es ist 4 Tage nach der Wahl, 27. Februar. Wie geht's dir?
Ich war aus einer Mischung aus erleichtert, dass es nicht schlimmer gekommen ist, und die erwartete Trübsal, es hat auch eingesetzt. Mhm. Also den Wahlkampf fand ich furchtbar, von fast praktisch allen Parteien. Ne? Man redet nur über Migration, und ich hätte mir halt vorstellen können, dass es mehr für die AfD gibt, weil es einfach ihr Thema war. Eine kleine Erleichterung, dass die CDU, das heißt die Erleichterung, ne? Die CDU hat davon nicht profitiert. Sie hat das gemacht, wo man Sozialwissenschaft, Politikwissenschaft seit Jahren erzählt. Wenn die Konservativen solche Sachen fahren, dann profitieren sie nicht davon, sondern der rechte Rand profitiert davon.
Also wenn sie die Themen quasi übernehmen.
Genau, ne? Kulturkampf, Migration, ne? Das war ja das, was passiert ist. Und jetzt wird noch nachgelegt mit dieser Anfrage, die am Montag gestellt wurde im Bundestag, ne, die so auf NGOs abzielt, Omas gegen Rechts, Amadeo-Antonio-Stiftung, hat die CDU 500 Fragen, das ist ein Stil, den sonst nur die AfD macht, Gemeinnützigkeit entziehen oder ne, Steuergelder verschwenden, die kommen anscheinend aus dem Modus nicht raus, dass man den Kulturkampf von rechts außen kopiert.
Mhm. Ihr habt ja mit vielen von diesen Organisationen, die da betroffen sind, auch in eurer Arbeit Kontakt. Wir gehen gleich nochmal drauf ein, wer eigentlich die mobile Beratung sind. Hm. Habt ihr da auch schon direkt gemerkt, dass das eine Rolle spielt in eurem Kontakt mit diesen ganzen Organisationen?
Im Moment nicht, weil es gerade so frisch ist. Ne? Also wir sind alle gerade, ich weiß nicht, welche Baustellen man noch bearbeiten muss. Ne? Dann gab es noch die Baustelle, dass Merz vor der Wahl gesagt hat, wo denn die ganzen Antifas nach dem Tod von Walter Lübcke waren. Und das bin ich als Nordhesse halt sehr empfindlich für die ganze Region, und das war jetzt auch heute hat sich die Witwe von Walter Lübcke ziemlich empört über Merz geäußert. Ich meine, CDU, ne? Also das ist alles absurd, was da gerade passiert. Und man kann nur hoffen, dass dieser Wahlkampf mal aufhört.
Also nochmal nur Walter Lübcke, ehemaliger Bürgermeister von Kassel, ne?
Regierungspräsident des Regierungsbezirks Nordhessen.
Ah, ja.
Also sowohl Kassel, Fulda, die ganze Region, der 2019 von einem Kasseler Neonazi ermordet wurde, als erster Politiker, prominenter Politiker in der Geschichte der Bundesrepublik, CDU. Und der ist erschossen worden, weil er 2015 in einer Bürgerinnenversammlung Haltung gezeigt hat und gegen Schreihälse und Nazis wirklich Haltung gezeigt hat. Und dachte, es gibt Werte und dann gab es eine Hetzkampagne von Nazis und bis hin in die CDU rein. Erika Steinbach, die damals noch CDU war und heute AfD-Stiftungsvorsitzende ist. Und die Familie war damals, hat sich schon damals sehr alleingelassen gefühlt von der CDU. Es gab einen großen zivilgesellschaftlichen Protest in Kassel, 10.000 Leute in einer 200.000 Einwohnerstadt, ist das enorm, haben damals mehrmals demonstriert. Und Merz stellt sich ein paar Tage vor der Wahl hin und sagt, wo wart ihr denn alle? Also, ja, Nordhessen war da. Wo warst du?
Mhm. Gehen wir mal rein. Du arbeitest ja bei dem mobilen Berater oder bei dem mobilen Beratungsteam hier in Hessen. Was ist das? Was machst du da?
Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus ist eigentlich ein ostdeutsches Konzept. Gab es in den 90er Jahren, wurde das zuerst in Brandenburg und dann in allen ostdeutschen Bundesländern quasi entwickelt, um Zivilgesellschaft in der Arbeit gegen Rechtsextremismus zu unterstützen. Und seit 2010 ist das auch in Westdeutschland. Und das heißt, wir sind ansprechbar, kostenfrei für Menschen, die irgendeine Problematik haben mit Rechtsextremismus, Rassismus, Antisemitismus und sich da Unterstützung suchen. Das können Einzelpersonen sein, es kann eine Schule sein, eine Bürgermeisterin, ein Landrat, eine Firma, ne? Haltung zeigen oder ganz konkrete Probleme. Mein Nachbar, auf meinem Nachbargrundstück ist ein Nazi eingezogen. Ich habe Angst und was mache ich jetzt?
Mhm. Ich habe Lust, jetzt so im Laufe des Interviews so in so ein paar Fälle reinzuschauen. Und wenn du magst, teile gerne auch diese konkreten Beispiele.
Ja.
Das letzte Mal, als ich dich reden gehört habe, hast du gesagt, euer Telefon läuft gerade heiß, weil ihr immer wieder Fragen bekommt. Wie argumentiere ich gegen rechts? Wie argumentiere ich zum Beispiel, wenn jemand in meinem Betrieb aus den Telegram-Gruppen wieder irgendein Flut an Wut letztendlich teilt.
Ja.
Was hat es damit auf sich? Was sind das für Anfragen? Und wie antwortest du, wie antwortet ihr darauf?
Also wir haben das zum ersten Mal 2015 gemerkt, ne, als die, so viele Geflüchtete kamen und praktisch in jedem Dorf plötzlich Unterkünfte eingerichtet wurden und Leute gemerkt haben, oh, in meinem Umfeld kommen plötzlich menschenfeindliche Aussagen, mit denen ich gar nicht umgehen kann. Das war so die erste Welle gewesen. Und jetzt durch den Aufstieg der AfD und dass die so in der Offensive sind, merken das Menschen noch viel näher in ihrem Umfeld, auf Arbeit, in der Freizeit. Und sind dann häufig sprachlos, wenn sie irgendeinen Spruch kriegen, ne? Und dann wenden die sich halt an uns und sagen, können wir bitte ein Training machen? Und das können wir gar nicht mehr, das können wir gar nicht mehr bedienen. Und das betrifft wirklich alle Schichten, alle Kontexte, Verein, Schule, soziale Träger, Menschen, die in der Geflüchtetenarbeit tätig sind. Man hat so das Gefühl, der rechte Rand wird offensiver. Ne, sicher auch mit Trump und überhaupt die Stimmung ist so. Ne? Und die Menschen stellen sich vor, man lernt, wie man dem gut begegnen kann und vielleicht mit guten Argumenten die andere Seite davon überzeugen kann, dass sie falsch liegt oder ne, so hier Fakten und das muss doch irgendwie gehen. Und wir merken halt, dass man mit Fakten eigentlich gar nicht mehr ankommt, weil es in Wirklichkeit eigentlich um Emotionen bei den Leuten geht. Die sind wütend, die sind in Angst. Auf ihren Social-Media-Kanälen wird das angefacht, ne, von Bots, von AfD-Leuten oder was auch immer. Und du versuchst also mit Ratio, Verstand, Aufklärung gegen Emotionen zu argumentieren. Und wir bieten das noch an, weil es natürlich hilft, keine Ahnung, du hast Familienbesuche oder bei einer Weihnachtsfeier bist du plötzlich mit so Sprüchen und fühlst dich sprachlos und ist immer gut, was zu sagen oder ein Repertoire zu haben, was man entgegnen kann. Aber diese Idee, dass ich mit guten, sachlichen Argumenten dagegen ankomme, das funktioniert nicht.
Was kann man denn dann tun? Weil ich weiß, es ist immer kompliziert, es ist immer situationsabhängig, aber als ich dich in dem letzten Workshop reden gehört habe, fand ich es sehr hilfreich, einfach auch zu wissen, das sind konkrete Handlungsanweisungen, die schon mal ein guter erster Schritt sind, woran man sich halten könnte.
Genau, also als Reaktion, ne, würde ich sagen, man sollte was sagen, man sollte seine Meinung sagen, man sollte sagen, dass man nicht einverstanden ist damit, weil sonst liegt man abends im Bett und ärgert sich. Das finde ich erstmal wichtig. Mein Ding ist eigentlich gerade, und das praktiziere ich auch selbst, bei mir passiert das ja auch, ne? Also wo auch immer, in meinem Sportverein oder so. Und ich versuche, das Gespräch auf die Themen zu lenken, um die es eigentlich geht, gesellschaftlich. Die Leute plappern häufig nur das nach, was sie irgendwo aufgeschnappt haben, was so der Diskurs ist. Siehe Bundestagswahlkampf, Migration, ne? Oder die Anschläge. Und ich glaube, Migration ist nicht das gesellschaftlich wichtigste Thema, mit dem die Menschen gerade zu tun haben, sondern es gibt andere Fragen. Und können wir bitte über die Themen reden, die uns im Alltag betreffen, reell betreffen? Wir sind hier im ländlichen Raum, da ist Migration oder Messergewalt von Migranten nicht das dringendste Thema, würde ich behaupten. Ne? Und dann kann man vielleicht auch tatsächlich ein Gespräch führen, wenn man sagt, okay, es geht um Soziales, es geht um Inflation, es geht um Unsicherheit, eigene Ängste, der Dorfladen macht zu, der Bäcker macht zu, die Metzgerei macht zu, die Politik kümmert sich nicht. Darüber kann man ja auch kontroverse Diskussionen führen, aber nicht über die Pappkameraden, die der rechte Rand ständig aufstellt und in denen wir uns alle abarbeiten sollen.
Was kann man denn aber tun? Du sprichst von den Pappkameraden häufig. Begegnet man ja Menschen, das ist ein Schwall an Emotionen, ja, an Fakten, und man ist eigentlich überfordert. Ich stehe da, ich bin paralysiert, ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. Abends gehe ich ins Bett und bin frustriert. Und ich habe das Gefühl, wenn du mir jetzt diese Sachen sagst, das klingt einleuchtend, aber was kann ich denn tun, um redefähig zu werden in solchen Situationen? Kann ich das trainieren?
Man kann es trainieren, man kann sich damit auseinandersetzen. Es gibt auch gute Literatur dazu. Es gibt Argumentationstrainings, auch als Literatur. Ne? Da gibt es ganz viele Ratgeber, genau, was ich auf Webseiten gehen, Amadeo Antonio Stiftung oder, ne, das, oder Landesbundeszentrale für politische Bildung, die haben da viel Literatur zu. Ich würde versuchen, diesen Redeschwall insofern zu unterbrechen, als dass ich Fragen stelle. Warum regt dich das so auf? Auf einer persönlichen Ebene. Ich meine, wenn es persönlich ist, ne, also Fremden an der Supermarktkasse, kann ich ja schlecht fragen, wie geht's Ihnen eigentlich? Kann ich vielleicht auch machen. Aber diesen Schwall zu unterbrechen und nicht darauf einzusteigen, weil dann bin ich immer in der Defensive. Die andere Person gibt immer die Themen vor und ich hoppe wie so ein Häschen hinterher. Okay, dann reden wir über Messergewalt. Sondern versuchen, diesen Schwall zu unterbrechen und die Menschen Fragen zu stellen, die sie mit mehr als Ja oder Nein beantworten müssen. Also, ich sehe, du bist wütend. Was macht dich daran so wütend? Woher hast du deine Informationen? Wofür engagierst du dich? Kann man vielleicht über was Positives auch reden? Ne? Also Mecker. Was läuft denn aus deiner Sicht in deinem Leben gut? Bist du davon betroffen? Also Fragen stellen, natürlich ruhig bleiben, wenn es geht. Und wenn es mich reell interessiert, dann stelle ich Fragen. Mhm. Ja. Oder ich versuche andersrum zu sagen, ja, da werden wir uns nicht einig, da können wir uns in fünf Stunden lang drüber streiten, können wir über was diskutieren, wenn eine Diskussion überhaupt möglich ist, oder bist du überhaupt in Diskussionen interessiert, was uns beide irgendwie auf den Nägeln brennt. Ne, die Gemeinsamkeit suchen und versuchen, dieses Abspulen von Sprachfiguren, die Leute, das könnten wir ja auch, ne? Also wenn wir jetzt ein Rollenspiel machen würden und ich würde sagen, du bist jetzt der Wutbürger, dann würdest du auch in einem Fort ein Ding nach dem anderen bringen können. Mhm. Ne? Das können wir alle.
Ich glaube, wir alle haben ein Bild vor Augen.
Und das dagegen anzugehen, ist extrem schwierig und ich würde es eigentlich bleiben lassen. Eigene Position klar machen, versuchen Fragen zu stellen und versuchen eigene Themen oder gemeinsame Themen zu finden, über die man sich dann auch streiten kann oder reden kann.
Vielleicht machen wir mal ein Beispiel, was super oft vorkommt. Landwirtschaftliche Berufsschule, 25 Leute, WhatsApp-Gruppe, 1-2 Leute sind total am Pushen, stellen immer wieder Nachrichten rein, machen Provokationen, machen Emojis, die klar irgendwie an Hitlergruß das irgendwie darstellen. Viele Leute laufen einfach mit, der Rest der Gruppe ist still, lässt es einfach passieren oder liked es vielleicht auch noch, gibt positive Rückmeldungen darauf. Und mich regt das total auf und ich merke, irgendwas muss passieren. Das ist ein Fall, ich melde mich bei euch bei der mobilen Beratung.
Ja, ich würde fragen, was ist das für eine Gruppe? Wer macht da Moderation? Damit geht's an. Gibt es Netiquette in dieser Gruppe? Ne? Also bei einer Schule kann ich ja erwarten, dass es gewisse Netiquette gibt, weil es ist ja auch wenn es eine private Lerngruppe oder Schülerklassengruppe ist, trotzdem gibt es da eine Moderation oder einen Host. Und da würde ich zuerst ansetzen. Kann man darüber reden, wie man in einer Gruppe miteinander umgeht und was da reingehört? Ne? Also wenn ich eine landwirtschaftliche Gruppe habe und da geht es dann ständig um Skandal, große Ausrufezeichen und Migration, würde ich sagen, was hat das in dieser Gruppe zu suchen? Sorry. Ja? Und ich würde online oder auf Social Media nicht diskutieren. Mhm. Also was soll das bringen? Ja, ne? Weil don't feed the troll. Ne? Der rechte Rand lebt davon, dass die anderen sich aufregen und genau sowas passiert dann da, ne? Weil ich hau was Provokatives rein, alle regen sich auf, die Aufmerksamkeit ist auf dem Skandal. Mhm. Und natürlich kann man auch Online-Haltung zeigen, ne? Aber ich würde in diesem Fall, und das ist auch, das passiert auch reell, das ist ja nicht ausgedacht und das kommt auf allen, in allen Schulformen vor, wir gehen auf Moderation, Content, ne, was ist das für eine Gruppe? Gibt es da Regeln? Und dann kann man die im Real Life machen, weil die Klasse gibt's dann ja auch reell. Und da würde ich ansetzen.
Mhm. Und wenn es jetzt aber diese Moderation nicht gibt und ich als Schüler, ich sitze dort und merke, okay, das ist vielleicht eine Schülerin getragene Gruppe einfach.
Irgendjemand hat die eingerichtet. Mhm. Irgendjemand hat diese Gruppe eingerichtet und diese Person nehme ich dann in Verantwortung. Wir erleben das auch es gibt so Dorf-Facebook-Gruppen, ne? Das sind für Ältere eher. Und wo Leute einfach so ihre, was weiß ich, ich habe einen Korb Äpfel abzugeben, nächsten Samstag kann jemand noch einen Kuchen backen für das Kita-Fest oder sowas. Ne? Und dann gibt's da einzelne Leute, die das auch politisieren. Und dann gehen wir an die Leute, die das eingerichtet haben. Irgendjemand hostet diese Gruppe. Und kann ich das in Verantwortung ziehen? Wir haben ein Dorf, da haben sie jetzt eine Konkurrenzgruppe gegründet. Weil das einfach so unerträglich war. Das ist zwar eine Minderheit, aber die fühlen sich dann ja als Mehrheit, weil viele Leute trauen sich nicht zu widersprechen oder gucken sich das an. Ach, guck mal, das ist ja ganz unterhaltsam. Die machen wieder Mist. Viele Leute sind genervt davon. Und in einer Klasse kann ich ja zumindest noch die Leute im Real Life ansprechen. Wie findest du das denn? Also es nicht alleine zu machen, sondern sich mehrere Leute zu suchen, das zusammen dann anzugehen. Mhm. Weil das Gefühl, oh, es stört nur mich, und ich möchte nicht die Person sein, die schlechte Stimmung verbreitet oder wieder so, ah ja, der wieder hat wieder was zu meckern, sondern sich da im reellen Leben Verbündete suchen, weil der rechte Rand glaubt ja im Internet sowieso, wir sind das wahre Volk, wir sind die Mehrheit und so. Das stimmt ja nicht. Mhm. Ja, und meine Hoffnung wäre, auch in der Klasse stimmt es nicht. Ja, am schönsten wäre es natürlich, wenn mehrere Leute dann zu den zwei hingehen, die immer wieder so einen Dreck posten und sagen, hier Leute, wir wollen das nicht in der Gruppe haben. Aber im Real Life, ne? Also ja. Online finde ich das viel zu ab ganz verschiedene Karten.
Und vielleicht nochmal kurz zu dem Beispiel, wie ist es denn Lehrerin oder Schul- oder Leiterin dieser Institution? Sollte ich die mit in die Pflicht nehmen und das eher unter meinen Gleichaltrigen klären?
Am besten wäre es unter Gleichaltrigen klären. Wenn's klärbar ist, in der Schule ist ja auch so, das ist ja keine schulische Gruppe. Also die Schule sagt dann immer, das ist selbstorganisiert, da haben wir keinen Einfluss drauf. Das ist keine Schulserver oder so, ne? Natürlich erwarte ich von den Zuständigen, dass die sich auch positionieren. Und bleiben wir bei dem Beispiel Schule. Schule ist eine staatliche Einrichtung, da arbeiten Beamtinnen und Beamte, die haben einen Eid auf die Verfassung geschworen. Das heißt, es gilt, die Verfassung zu verteidigen. Menschenrechte, Grundrechte gegen Rechtsextremismus, gegen Rassismus, das steht im Grundgesetz. Das ist die Aufgabe. In einer abgespaltenen, ne, Facebook-Gruppe oder WhatsApp-Gruppe, wo die Schule keinen Zugriff hat, kann ich trotzdem erwarten, dass die sich positionieren im Real Life, aber in der Gruppe wäre es eigentlich besser, wenn die Leute, die in dieser Gruppe sind, Haltung beziehen.
Von der Schule hin zu Verein und vielleicht einem kleinen Betrieb, was kann ich denn tun? Wir sind in der Freiwilligen Feuerwehr im Dorf, wir haben Berufsverband, landwirtschaftlichen Berufsverband, was weiß ich, einen Fußballverein.
Ja.
Was können wir als Verbände tun, um uns zu positionieren, um vielleicht auch was gegen Rechtsruck zu unternehmen?
Verbände, da ist schon viel passiert. Aber das ist, gehört auch zu unserer Arbeit, dass sich Einrichtungen, Institutionen melden. Und wir fragen dann immer, habt ihr irgendwas? Habt ihr ein Selbstverständnis? Habt ihr ein Leitbild? Habt ihr irgendwas, wo ihr nach innen und nach außen klar macht, wofür ihr steht? Ja? Und das halte ich für sehr wichtig, weil in einem Verband, wenn ich mit etwas konfrontiert bin, womit ich nicht einverstanden bin, menschenfeindlichen Aussagen, dann kann ich reagieren als Einzelperson, aber besser wäre es eigentlich, wenn ich meinen Verband im Rücken habe und sage, hier, schau mal, unser Verband steht für diese gesellschaftlichen Werte, für das Miteinander, Weltoffenheit, was auch immer das dann ist, und ich kann mich darauf beziehen. Und die Leute von außen sehen, ach guck mal, die mischen sich auch ein, die verstehen sich als zivilgesellschaftlicher Akteur, als Teil einer demokratischen Gesellschaft.
Und nicht einfach. Kannst du ein gutes Beispiel geben von einem Verband, der es gut macht?
Ich finde den Paritätischen hervorragend.
Was machen die?
Der Paritätische ist ein Dachverband, so ein Wohlfahrtsverband, so ähnlich wie die Caritas für Katholen das ist sozusagen für freie Träger, Einrichtungen der sozialen Arbeit, ziemlich groß. Und die haben eine eigene Webseite, die haben eine eigene Stelle zum Thema Rechtsextremismus. Das fing, glaube ich, an mit, als die AfD groß wurde sozusagen, haben sie sich da positioniert und geben ihren Mitgliedern Hilfestellung, was sie als Einrichtung vor Ort machen können. Sie haben eine Webseite nicht nur einfach ins Netz gestellt, sondern tatsächlich auch eine reelle Stelle, wo Leute sich hinwenden können. Hey, ich habe da ein Problem, ich bin Mitglied bei euch und wir haben folgende Thematik. Und dann werden die aus ihrem eigenen Verband, kriegen die Material und Hilfestellung, um sich selber zu positionieren und auch Ratgeber, wie verhalte ich mich in welcher Situation. Das halte ich für absolut vorbildlich. Hm. Irgendein selbstverständliches Leitbild online zu stellen, ist gut, weil dann können die Mitglieder sagen, hey, mein Laden ist so und so aufgestellt, ich identifiziere mich damit. Aber dann auch noch, was passiert eigentlich, wenn ich mitkriege, dass es in einer Untergruppe oder einer Ortsgruppe Leute sich ganz anders verhalten, dann wäre es gut, wenn es auch was gibt, wo Leute sich dann drum kümmern. Ne? Oder Solawi. Die hatten, irgendwann mal hatten die, weil es kein geschützter Begriff ist, hatte es halt so einen Neonazi-Bauernhof, die haben es Solawi genannt. Ne? Und dann sind die so als Bundesverband da drauf gekommen, oh, wir müssen dazu was tun, weil wir müssen klar machen, Neonazis wollen wir nicht. Mhm. Und die haben jetzt eine AG gegründet und sind ansprechbar und bitten darum, wenn es irgendwo Solawi gibt, die sagt, auch bei uns sind ganz komische Leute dabei, sei es Mitarbeitende oder als Kundschaft, dann gibt es da eine Stelle mit reellen Menschen, wo man sich hinwenden kann. Und das finde ich sehr, sehr gut, weil wir kommen von außen, wir beraten und wir sprechen aber nicht unbedingt die Sprache. Ich bin kein Landwirt oder, mhm. ne? Und es ist viel besser, wenn die Verbände selber sagen, okay, wir positionieren uns so, wie es zu uns passt. Und ausgerichtet auf unsere Zielgruppe, auf unsere Mitglieder und auf die Sprache, die wir sprechen.
Jetzt ist es aber ja so, 20% ungefähr haben die AfD gewählt. Migration und fremdenfeindliche Positionen waren im Wahlkampf weit darüber hinaus sehr präsent. Rassismus und auch Sexismus haben sich weit verbreitet. Jetzt können wir ja nicht jedes Mal, es ist einfach nicht möglich, jedes Mal die Verbindung zu kappen als Verband, wenn da eine Position kommt, mit der wir nicht einverstanden sind. Was gibt's denn da für Handlungsspielraum? So ein bisschen Stichwort Brücken bauen oder Verbindung kappen?
Ja, also Verbindung kappen, das ist tatsächlich harter Rechtsextremismus. Leute, die in rechtsextremen Organisationen Mitglied sind, da würde ich sagen, da ist eine Grenze erreicht. Dann muss man darüber reden, ob man solche Leute ausschließt. Wir haben in der Gesellschaft seit Jahrzehnten gut erhoben in der Sozialwissenschaft einen gewissen Prozentsatz mit einzelnen rassistischen Einstellungen, ne, das geht dann bis 30-40%, ne, und wir haben, was ich je nach Untersuchung 5-10%, die hart rechtsextrem sind. Ne? Und diese 5-10%, würde ich sagen, da lohnt sich das Gespräch nicht. Alles andere lohnt sich natürlich das Gespräch. Und das Gespräch lohnt sich, finde ich, also auf der Grundlage, hey, unser Verband steht für diese Werte ein. Du bist bei uns dabei. Wie kriegst du das zusammen? Und ne, dann kann ich ein Gespräch darüber führen, warum, auch erklären, wie ist der mein Verband dazu gekommen, so eine Position einzunehmen? Was ist denn mit der Demokratie? Und vielleicht ist man dann in einem Gespräch, was in der Demokratie schlecht läuft, womit die Leute unzufrieden sind. Ne? Und dann sind wir nicht mehr bei Migration, sondern ja, da kann ich Leute unter Umständen zu Engagement bewegen und da kann man sich immer noch streiten und muss ja nicht immer bei allem einig sein. Aber eine Grenze ziehen, das kann auch alle selbst definieren. Wo ziehen wir eigentlich die Grenze? Was ist für uns noch erträglich? Wo sind wir noch gesprächsbereit? Und wo hört's auf? Ne? Also was ich mit einem Kader der Freien Sachsen brauche ich ja nicht mehr über Demokratie reden. Mhm. Ne? Mit einer Wählerin der AfD kann ich reden. Warum hast du die gewählt? Und wie sieht Veränderung aus? Und willst du nicht bei uns mitmachen und für Veränderungen vor Ort was tun? Ne? Mhm. Aber das kann ich von außen so, wir verstehen es als Beratungsinstitution ja so, wir kommen wohin, unterstützen die Leute, das kann ein Gespräch sein, das kann auch 2 Jahre sein, aber die Leute sind vor Ort, die müssen wissen, wie das für sie passend ist und was sie tun. Und das entscheiden letztendlich die Leute selbst. Also es ist eine Hilfe zur Selbsthilfe und wir sagen nicht, so und so läuft's. One size fits all. Das so funktioniert es ja nicht.
Hast du nochmal, weil du gerade den paritätischen Verband, hast du gesagt? Paritätischen Wohlfahrtsverband gesagt hast. Das ist ja ein sehr großer Dachverband. Hast du nochmal ein gutes Beispiel? Vielleicht eher für so einen Verband, der lokal ist, in einem Dorf ist, wo das Gefühl, dass da es gut geklappt. Muss ja auch keinen konkreten Namen nennen.
Verein. Ich würde einen Verein sagen. Ja, meine ich. Verein, jemand meldet sich und sagt, da ist ein Hakenkreuz an die Sporthalle geschmiert, stört mich. Und neu zugezogen, ne? Und wir fragen dann immer, wen könnte es denn noch geben, wenn das stört? Weil erstmal kommen es die Leute alleine vor. Dann fällt, wenn man das so fragt, wen gibt's da noch? Dann fällt mir noch das ein. Und am besten Menschen, die im Dorf wichtig sind, also Multiplikatoren, wer immer das dann ist. Das kann die Ortsvorsteherin sein, der Pfarrer. Ne, das ist ja von Dorf zu Dorf verschieden. Und das heißt, geh mal zu dieser Person und schau mal, habt ihr darüber schon geredet? Und stellt sich raus. Das stört noch 2, 3 andere Leute, die gehen dann zum Vereinsvorstand und sagen, muss weg. Weil die erste Ansprache war sie, Hakenkreuz, naja, komm, es kostet Geld, wenn wir es wegmachen müssen und die Gemeinde kommt nicht in die Puschen. Und plötzlich 2, 3 Leute, die sagen, nee, das können wir echt nicht machen, das muss echt mal weg. Ne? Und wenn wir selber mit dem Farbeimer hingehen. Und dann, zack, erledigt.
Ne? Also Verbündete suchen.
Immer Verbündete suchen, es gibt welche. Ich weiß nicht genau wo, ne? Aber es gibt immer welche, die Zuständigen anzusprechen, ja, also was ich, Vereinsvorstand, die sollen sich kümmern, weil häufig aber wenn man denen auf die Füße tritt, du bist Vorstand, du bist dafür bist du auch da und ich habe das Gefühl, Leute sind dann doch immer wieder überrascht, dass man doch was machen kann, wenn man sich sozusagen auch von uns vielleicht einfach nur Bestätigung holt. Hey, du bist auf dem richtigen Weg. Das ist jetzt nicht irgendwie ein Spleen, dass du das komisch findest, auch wenn es in deinem Ort vielleicht so gut dir so vorkommt, dass es komisch ist. Und das ist dann unser Job, die Leute zu ermutigen, aktiv zu werden und sagen, wenn du irgendwas brauchst, wir sind da, wir überlegen mit dir. Aber geh erstmal los, such dir Verbündete, sprich die wichtigen Leute an und lass die Verantwortlichen bitte mal ihre Verantwortung wahrnehmen.
Ja. Ich finde das spannend, weil ich habe das Gefühl, 2 Emotionen stehen häufig im Weg, um aktiv zu werden. Das eine ist eine Scham, dass ich Angst habe, der Weirde zu sein, ja. Der eine. Das andere ist ja Angst. Wir haben über Scham geredet. Was ist mit Angst? Wenn ich mich oute und sage, ich habe was gegen dieses Hakenkreuz, nachher wird mein Fenster zertrümmert.
Wir sind in Nordhessen. Also wir sitzen in Nordhessen. Die Wahrscheinlichkeit, dass hier sein Auto zertrümmert wird, ist bei uns relativ niedrig. Ich würde vielleicht sehr anders reden, wenn ich in anderen Teilen Deutschlands wäre. Aber wir machen natürlich uns auch darüber Gedanken um Sicherheit. Menschen fühlen sich bedroht, Menschen werden zum Teil auch bedroht. Und auch da wieder es öffentlich machen, also Verbündete suchen und es dann auch offen ansprechen. weil ich glaube, Solidarität findet man in so einem Bedrohungsszenario immer, auch auf rein menschlichen Ebene. Das ist ja keine politische Frage, sondern geht es um die Frage, man bedroht keine Menschen, man wirft ihnen nicht das Fenster ein, ne? Oder man schickt da keine, man lässt ihn nicht alleine in einem Shitstorm stehen. Und da können wir natürlich auch Maßnahmen besprechen. Was brauchst du? Geht es um online oder tatsächlich um abends allein nach Hause zu gehen? Hast du eine Telefonnummer, wo du anrufen kannst? Ne? Weil Polizei kann manchmal auch lange dauern, bis die kommt. Wenn dir mulmig ist, nimm dir jemanden mit oder habe etwas dabei, dass schnell Support kommen könnte. Und die Angst ist natürlich, will ich niemandem ausreden, um Gottes Willen, ne, das ist real, es passieren Sachen. Ich hatte gerade vorhin von Walter Lübcke gesprochen, der auf seiner Terrasse in einem Dorf erschossen wurde. Aber letztendlich kann man das versuchen so zu besprechen, dass die Menschen handlungsfähig bleiben und nicht aus Angst sagen, oh, ich mache lieber nichts mehr, weil und ich bin auch vielleicht ein bisschen, ne, zu optimistisch. Aber mein Menschenbild ist einfach so, du findest immer jemanden, der das nicht toleriert. Mhm. Dass da Menschen alleine fertig gemacht werden, alleine Angst haben müssen. Also ich erinnere an 2015, 2016, als in jedem Dorf Unterstützung für Geflüchtete gab. Wir hatten auch harte Bedrohungsfälle, dass Leute wirklich bedroht wurden. Und das hat dann die Dorfgemeinschaft nicht auf sich sitzen lassen. Mhm. Ihr bedroht den nicht. Hier wird sich anständig benommen.
Ja. Jetzt ist es aber ja so, ich weiß nicht, wer so die Leute sind, die normalerweise sich bei euch melden. Wenn wir jetzt Menschen haben, die direkt von Rassismus betroffen sind, gibt es da auch, melden sich auch viele Menschen, die direkt davon betroffen sind bei euch?
Nein, dafür gibt es in allen Bundesländern betroffene Beratungsstellen. Ne? In Hessen heißen die Response, aber gibt es ja eigentlich in jedem Bundesland. Und die sind an der Seite von Rassismus oder rassistischer Gewalt Betroffener. Da verweisen wir weiter. Wenn sich mal jemand melden sollte, aber passiert bei uns total selten, aber wir sind quasi mit denen dicke und das ist dann eine sehr parteiische, psychologische Beratung. Da gibt's dann auch rechtliche, die haben dann Anwältinnen und Anwälte an der Hand. Ne? Also das ist eine andere Form von Beratung.
Wie hole ich mir denn konkret Beratung? Also wenn es passiert jetzt was im Dorf, du hast das gesagt mit dem Hakenkreuz, ich habe dieses Beispiel gegeben aus der Berufsschule.
Ja.
Was wäre so der nächste Schritt, wenn ich mir von extern Beratung holen will?
Ich gehe in unserem Falle auf die Webseite des Bundesverbandes Mobile Beratung. Dort sind alle Bundesländer vertreten. Und dann dort kann ich nachgucken, welches Beratungsteam ist denn für meine Region zuständig. Und den schreibe ich eine Mail, da rufe ich an und dann schaut man, ist das die mobile Beratung, die dir Beratung das geben kann, was du haben möchtest? Oder wir verweisen auch sehr regelmäßig an andere Organisationen, wie zum Beispiel betroffene Beratungsstellen. Oder ich hatte es gerade gestern, da ging es um eine 5. Klasse in der Schule, rassistische Vorfälle, Eltern. Und da sind wir auch nicht die Richtigen. Ne? Aber es gibt welche. Das heißt, immer beim Beratungsteam melden und im Zweifelsfalle verweisen die einen an die richtige Stelle weiter. Die Beratung ist kostenlos und vertraulich. Wir haben zwar kein Zeugnisverweigerungsrecht, wie was ich, Ärztinnen oder Anwälte oder so, aber es ist trotzdem vertraulich. Also wir laufen nicht rum und sagen, oh, da in dem Dorf, ganz schlimmes braunes Nest, wissen wir, weil wir da gerade eine Beratung laufen haben.
Letzte Frage. Bei mir ist sehr doll der Satz von dir im Kopf geblieben, ich plädiere für mehr Selbstbewusstsein. Jetzt hat die AfD 20% gehabt, überall um uns herum, also was heißt um uns herum, in anderen europäischen, aber auch darüber hinaus Ländern gibt es autoritäre Machthaber zum Teil schon. Wie soll das funktionieren?
Ich würde...
Und was meinst du überhaupt damit?
Ich meine damit, dass wir jetzt den zweiten Winter in Folge riesige Demonstrationen gesehen haben in Deutschland. Also wirklich außergewöhnlich groß. Ich weiß nicht, ob es jemals so große Demonstrationen in der Geschichte der Bundesrepublik da gab wie letztes Jahr und dieses Jahr. Daraus ist nicht das gefolgt, was man sich vielleicht wünscht. Gesetzesänderungen oder die AfD wird verboten oder was immer die Leute sich da gewünscht haben. Aber zu merken, wir sind viele, uns liegt was an der Demokratie. Wir sind hier in Deutschland, wir haben eine gewisse Geschichte. Und hier ist es noch nicht so weit, dass eine rechtsextreme Partei in der Regierung ist, im Gegensatz zu anderen Ländern. Und wir sind viele. Man kann es auch so sagen, 80% haben nicht die AfD gewählt. Ne? Es haben auch andere Parteien haben auch Stimmen gewonnen, aber ich glaube, die Themen die angegangen werden müssen. Die haben ja alle Leute im Kopf, ne? Soziale Frage, Krieg und Frieden, Pflege, Schule, Bildung. Die kann man selbstbewusst vortreten, weil viele Leute stört das ja. Und man kann davon ausgehen, dass selbst die Leute, die AfD wählen, dieselben Themen sehen. Warum nicht die Themen besetzen? Ich meine, die Linke, ne, das kleine Wunder, dass sie ihre Stimmen innerhalb von kurzer Zeit verdoppelt haben, hatte sicherlich damit zu tun, dass sie gefühlt die einzige Partei waren, die solche Themen thematisiert haben.
Ich finde es nochmal kurz spannend, dabei zu bleiben. Du hast gar nicht den Eindruck, dass die Linke so sehr gewonnen hat, weil sie sich am klarsten gegen rechts positioniert hat, sondern weil sie diese, ich sag mal, eigentlichen Themen, die die Menschen beschäftigen, thematisiert?
Beides. Ne? Also in dem Moment, wo sozusagen die CDU im Bundestag mit der AfD zusammen abstimmt und in dem Moment, wo zum Beispiel die Grünen irgendeinen Punkteplan gegen Migration rausbringen, das ist natürlich ein Moment, wo ich sage, wer macht denn noch was gegen rechts? Aber auch soziale Themen, Miete, ne? Wenn man sich anguckt, wo haben sie gewonnen? In Großstädten. Was ist das Thema in Großstädten? Miete, bezahlbarer Wohnraum. Da glaube ich, ich bin jetzt kein Wahlforscher oder so, aber ich glaube, das funktioniert und ich glaube auch wirklich fest daran, dass diese Themen auch im ländlichen Raum, ne, dieses Abbau von Infrastruktur und so, dass das die meisten Leute interessiert. Nur wer, das thematisiert halt niemand, ne? Die AfD sagt, Migranten sind schuld, Punkt, mehr haben sie nicht. Und die anderen sagen, stimmt, ja, wir müssen was gegen Migration machen. Aber ich sehe einen Riesenspielraum dafür, die Themen, die Leute wirklich interessieren, vor Ort, also ganz konkret im Lokalen zu thematisieren, offensiv anzugehen und auch der Politik auf den Keks zu gehen. Mhm. Weil die Politik, so scheint es, fühlt sich nur von rechts unter Druck die letzten Jahre. Sonst würden die auch nicht auf die Idee kommen, diese Migrationswahlkämpfe zu führen. Und mich würde interessieren, was eine Abgeordnete in ihrer Sprechstunde sagen würde, wenn die Leute sagen, ja, was passiert jetzt eigentlich hier mit dem Bus bei uns im Dorf? Oder warum wird jetzt hier die Dorfschule geschlossen? Was soll denn das?
Also immer wieder das Thema gegen rechts sein muss heißen, gegen rechtsextrem und rassistische Positionen und all das muss heißen, für etwas.
Ja. Und das Bedürfnis stellen wir sehr fest. Es haben sich wahnsinnig viele Bündnisse gegründet im letzten Jahr. Auch in kleinen Ortschaften, die Leute wollen was machen. Denen ist es wirklich wichtig, wir sind gegen Rechtsextremismus, wir sind aber auch für unseren Ort. Mhm. Ne? Wir wollen unseren Ort verbessern, wir wollen Kultur da haben, wir wollen, dass das läuft. Und hier in Nordhessen gibt es 5 Landkreise, 3 haben gerade eine Haushaltssperre. Mhm. Ne? Wer thematisiert das? Wo wird das thematisiert? Ne? Frag mal einen Ortsvorsteher, wie es denn so mit der finanziellen Lage des Dorfes oder der Gemeinde aussieht. Alle kein Geld, Kassen leer, sparen, 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 Schwimmbad zu machen, von oben kommt nichts und dann selber anpacken. Ne? Und ich glaube, man kann man kann Druck aufbauen auf Politik, auch auf eine andere Art und Weise, als macht die Grenzen zu.
Ja, alles klar. Danke dir, Christopher.
Gerne.